ARD.
Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin mit Crime History. Historische Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Dies ist die Bonusfolge passend zu unserer dritten Folge, die Bestie vom Schlesischen Bahnhof. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, fangt da an.
Das ist Crime History und zwar mit einer Bonusfolge. Ich bin Jana Falkenstein, die mit den Fragen und Regina Styrico ist die mit den Antworten. Hallo Regina.
Hallo liebe Jana.
Schön, dass du dir auch dafür Zeit nimmst, denn wir haben eine Folge über Karl Grossmann gemacht, die bestimmt viele von euch gehört haben und deswegen jetzt hier gelandet sind und haben versprochen, dass wir uns noch mal ein bisschen eingängiger mit der Rechtsmedizin in der Weimarer Republik beschäftigen. Solltet ihr über Umwege bei dieser Folge gelandet sein, seid ihr uns trotzdem herzlich willkommen.
Ja.
Ne, hört aber auf jeden Fall meine Langfolge Crime History. Ja. Karl Grossmann, der vermutlich grausamste Serienmörder, den Berlin jemals erlebt hat, hat seine Opfer zerstückelt und in den Kanälen der Stadt entsorgt. Immer wieder treiben Anfang der 20er Jahre Leichenteile im Wasser, alles Frauen. Und die oberste Priorität der Polizei ist es natürlich erstmal, diese Frauen zu
identifizieren.
Vollkommen richtig, Frau Kriminalhistorikerin. Also das ist mit ein Fall für die Rechtsmedizin. Ja. Ja. Und das ist in Berlin nicht irgendeine. In Berlin haben wir, und das wusste ich bis dato gar nicht, das älteste gerichtsmedizinische Institut Deutschlands.
Ja. In der Tat, ja. Das ist in der Hannoverschen Straße und wurde 1884 bis 1886 erbaut. Und ja, tatsächlich auch seit dieser Zeit, eigentlich sogar schon etwas vorher, gab es die Rechtsmedizin, also die Gerichtsmedizin. Das ist schon eine sehr alte Disziplin, die allerdings erst ein bisschen später anerkannt wurde. Das waren so die Exoten, die Rechtsmediziner, aber sie ist enorm wichtig für die Polizei.
Ja, was weiß man denn heute noch über die Arbeit der Rechtsmedizin in den 20er Jahren?
Naja, man weiß tatsächlich, dass sie schon relativ weit war und ihre Hauptaufgabe bestand auch darin, Leichen zu identifizieren, die eben jemand in der Spree oder im Landwehrkanal entsorgt hat. Was musste man dann machen? Man musste erst mal feststellen, welche Leichenteile gehören zu welcher Leiche. Manchmal wurden ja auch mehrere gefunden. Das war Aufgabe der Rechtsmediziner, die Tötungsart herauszufinden. Und das war damals schon eben die forensische Medizin, die das gemacht hat.
Röntgen war auch schon zumindest erfunden.
Ja.
Röntgentechnologie auch eingesetzt in der Rechtsmedizin?
Hat man in der Rechtsmedizin eingesetzt zur Identifizierung eben von Leichenteilen, aber auch auf einem ganz anderen Gebiet, nämlich wenn es darum ging, Waffen zu bestimmen, vor allen Dingen Projektile und Hülsen und die dazugehörigen Geschosse, wenn man sie überhaupt gefunden hat.
Und man hat ja möglicherweise, bevor man Röntgenstrahlung einsetzen konnte, vielleicht, wenn jemand sehr schwer verletzt war, gar nicht unbedingt abschätzen können, ob auf den auch geschossen wurde. Das war ja dann tatsächlich erst möglich. Man hätte sich ja totgesucht nach so einer Kugel in dem Körper. Das ist ja erst möglich durch die Sichtbarmachung mit Röntgenstrahlen.
Ja, aber ein erfahrener Mediziner, also der kann schon sehen, also da oder da muss die Kugel irgendwie geblieben sein. Ja, aber du hast natürlich recht, das erleichterte die ganze Sache. Und dadurch konnte man dann auch viel früher schon Einschusskanäle festlegen und so. Ja, das waren super wichtige Sachen, die auch für die Aufklärung eines Verbrechens sehr, sehr wichtig waren.
Ja. Wie sah es mit Blutuntersuchungen aus?
Ja, man konnte schon Tier von Menschenblut unterscheiden.
Wichtig.
Damals eine sehr wichtige Sache. Später in den 20er Jahren auch Blutgruppen, konnte man Blutgruppen auch genau unterscheiden. Das war auch eine wichtige Sache. Und natürlich auch Vergiftungen. Man konnte auch sagen, hat man nicht alle Gifte entdeckt, aber man konnte sagen, das kann nur Arsen gewesen sein, nur Ziankali oder nur ein anderes Gift oder vielleicht ein Pflanzengift, da war man auch schon relativ weit. Oder vielleicht sogar bei einem Selbstmord, eben konnte man auch nachweisen, also hat der Veronal war damals ein starkes Schlafmittel, hat der Veronal geschluckt oder sowas. Hm. Konnte die Gerichtsmedizin alles nachweisen.
Und viele von den großen Ermittlungserfolgen, die ja in dieser Zeit auch gefeiert wurden, wäre wahrscheinlich ohne die Rechtsmedizin gar nicht möglich gewesen, oder?
Genau, ja, die Rechtsmedizin hatte einen sehr, sehr großen Anteil dran. Ja, aber ich möchte noch dazu was ganz anderes sagen.
Bitte.
Die Fotografie hatte auch einen gewissen Einfluss. Mhm. Denn also es war so, eine Leiche wurde gefunden. Der Idealfall war, dass niemand daran ging, dass also der Gerichtsmediziner der Erste war, der diese Leiche begutachtet hat.
Noch am Fundort?
Das war eigentlich die Voraussetzung. Aber das zu bestimmen, dass wir das zuerst machen müssen, hat ja Gennert erstmal eingeführt.
Ernst Gennert, der berühmte.
Ja, der berühmte Ermittler Ernst Gennert. Mhm. Ja, aber das hat nicht immer funktioniert. Aber der Idealfall wäre gewesen, dass erstmal ein Fotograf kommt, ja, wirklich noch mit Stativ, Fotoapparat und diesem Blitzlicht, das hat gefunkt, gequalmt und gestunken. Und dass die Leiche erstmal von ihrer Lage hier fotografiert wird. Das war auch ganz wichtig.
Und das heißt, also wir kennen es ja alle aus dem Krimi, da wird eine Leiche gefunden, dann kommt ein Ermittler und dann ist in der Regel da der Rechtsmediziner schon da. Der kniet da, hat schlechte Laune, guckt hoch und sagt, Todeszeitpunkt kann ich noch nicht sagen. Ja. Fragt mich in 2 Stunden nochmal. Wie war es in den 20ern?
Das war im Grunde nicht viel anders. Das hat man auch so gemacht.
Also der war immer dabei?
Immer, ja. Immer.
Und das war doch aber...
Immer. Schon relativ früh, sogar schon weit vor den 20er Jahren. Der Rechtsmediziner war im Grunde die wichtigste Person bei den Ermittlungen.
Und das war auch ähnlich wie heute, Tag wie Nacht, wurden die rausgebimmelt?
Ja, es gab auch zu der Zeit schon einen sogenannten... Gerichtsmediziner Bereitschaftsdienst. Mhm. Ja, die hatten Tagsüberdienst oder die hatten auch Nachtdienst. Ja, okay, die mussten immer bereit sein. Also immer, wer gerade jetzt Dienst hatte, natürlich
klar,
nicht jeder. Ja.
Und dann gab es, du hast es gerade schon gesagt, also dieses berühmte Gerichtsmedizinische Institut und da auch ein sehr berühmtes Leichenschauhaus.
Das Leichenschauhaus.
In der Hannoverschen Straße. Ja. Wenn ihr die Karl-Grossmann-Folge gehört habt, dann wisst ihr darüber schon ein bisschen was.
Ja.
Ich würde den Zeitungsartikel aus dem Berliner Volksblatt vom 11. August 1921 gerne nochmal zitieren.
Ja.
Weil ich ja nicht mehr geworden bin. Also, Massenbesuch im Leichenschauhaus. Die Nachricht, der am Engelbecken gefundene Kopf der anscheinend einem Lustmorde zum Opfer gefallenen weiblichen Person sei nun in der Schauhalle ausgestellt, veranlasst große Scharen von Menschen, sich dorthin zu begeben. Was ist da, also es gab öffentliche Ausstellungen, hier offensichtlich auch nur eines Kopfes von Mordopfern.
Ja, man kann sich das heute gar nicht vorstellen. Es wurden seinerzeit viele Leichen gefunden, viele Leichenteile gefunden. Die mussten ja irgendwie identifiziert werden. Und was hat man mit ihnen gemacht? Ja, man hat sie im Leichenschauhaus ausgestellt. Und da konnte jeder hingehen und konnte gucken, ob ich eventuell diese Person kenne.
Aber keine Kinder.
Keine Kinder. Kinder hatten keinen Zutritt. Nein, und das war auch nur bis 1930 erlaubt. Danach wurde das verboten, weil man dann auch andere Möglichkeiten hatte. Aber es gibt dazu noch ein viel schöneres Zitat, als ich es sagen kann. Das habe ich dir mal mitgebracht.
Regina Styrico ist nie ohne Buch unterwegs,
kann ich euch sagen. Und das ist aus einem Artikel von dem berühmten Reporter, dem rasenden Reporter Egon Erwin Kisch, der wirklich ganz super schreiben konnte. Ach, wäre schön, wenn du das mal zitieren
würdest. Ich lese
das
gerne.
Ja.
Es ist ein bisschen morbide, Achtung. Hinter den Schaufenstern der Publikumshalle liegen auf schrägen Brettern mit ihren Kleidern bedeckt die Namenlosen. Wasserleichen, violett und furchtbar aufgeschwemmt mit Zetteln, am Schleusenufer geborgen, am Cottbusser Ufer geborgen, im Nordhafen aus dem Wasser gezogen. Kutscher steigen ab. Ihr Gefährt auf der Straße stehen lassend, Schulkinder versuchen einzudringen, aus den Geschäften und Häusern holt der Nachbar den Nachbarn zur unentgeltlichen Schaustellung. Passanten treiben sich in der Halle umher, die in ihrer langgestreckten Form mit dem Glasdach und den metallenen Geländerstangen wie der Raubtierpavillon des Zoologischen Gartens aussieht. Die Lebenden apostrophieren die Toten in den gläsernen Käfigen mit berlinisch-zynischen Bemerkungen. Mensch, du hast dir ganz dufte ausgebadet. Oder nu werd ich 6 Wochen lang kein Wasser mehr trinken können. Oder die lacht ja, also scheint's drüben ganz schön zu sein. Waren die Leute wirklich derartig... Ja, das klingt so ein bisschen, als hätte der Tod die nicht besonders geschockt.
Ja, ich glaube, es ist leider so gewesen. Deshalb hat man es ja dann auch später abgeschafft. Da sind natürlich nicht nur die Leute hingegangen, die jemanden vermisst haben. Die gingen dann natürlich mit Herzklopfen und mit schlotternden Knien da rein. Aber es waren auch viele Leute, ja, die eben aus reiner Sensationsgier da reingegangen sind.
Und vielleicht war man damals wirklich auch etwas abgebrühter. Ne?
Ja,
ein bisschen
auf alle Fälle.
Mehr
ja.
gewohnt.
Ja, ja, ja. Aha. Es gab 2 ganz berühmte Gerichtsmediziner, mhm. das interessiert dich vielleicht noch, und zwar ein Fritz Strassmann, mhm. der hat schon ab 1891 das Gerichtsmedizinische Institut in Berlin geleitet, also schon relativ früh. Mhm. Und später kam Waldemar Weimann, und Waldemar Weimann war praktisch immer dabei, wenn irgendwo eine Leiche geborgen wurde, aber Friedrich Strassmann hat nur etwas ganz anderes geleistet. Er hat nämlich 1919 bewiesen bei einer Autopsie, dass Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht aus allernächster Nähe ermordet wurden.
Ja, absolut wichtig für diese Fälle und genau. für die Ermittler, ja. Das dann auch vor Gericht. Und da ja. mussten ja die Rechtsmediziner dann mit Sicherheit auch aussagen.
Genau, Rechtsmediziner mussten immer mit aussagen beim
beweisen
Prozess.
Konnten.
Ja, ja.
Und sind die, unsere berühmten Ermittler, über die wir in den Folgen immer wieder ja. sprechen, die sind ja richtige Medienstars gewesen. Ja. Sind die Rechtsmediziner auch so berühmt geworden?
Also nicht so wie die, wie unsere Kommissare. Mhm. Nicht so sehr, die wurden nicht immer, auch manchmal wurden sie auch, tatsächlich, wenn sie was Besonderes entdeckt hatten, wurden sie natürlich auch in den Zeitungen erwähnt, aber nicht in diesem Maße wie die Kriminalkommissare. Ja. Aber sie wurden natürlich populär in Fachkreisen, auch in medizinischen Kreisen, durch ihre Publikationen, und teilweise haben sie auch Artikel geschrieben, also in populärwissenschaftlichen Zeitungen, sogar in Tageszeitungen, ja. also Vossische Zeitung, Berliner Tageblatt, die haben auch mal hin und wieder irgendeinen super interessanten Artikel von Waldemar Weimann abgedruckt.
Ja. Und vieles von dem, was damals aufgekommen ist, Wissen, was wir uns damals, was diese Mediziner sich damals angeeignet haben, ist bis heute aktuell.
Bis heute aktuell, und vor allen Dingen die Wissenschaft hat sich damals schon sehr schnell entwickelt, und es geht immer weiter. So, heute haben wir DNA, und es geht immer weiter, es wird immer weiter geforscht, und das ist die Gerichtsmedizin ist im Grunde eine super interessante Sache.
Und ganz wichtig für unsere Fälle, und davon gibt es natürlich
genau.
noch viel mehr.
Viel mehr noch.
Noch viel mehr. Wir freuen uns, wenn ihr bei den Langfolgen natürlich auch reinhört. Die kommen immer jeden zweiten Sonntag, immer im Wechsel mit Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Danke, Regina.
Ich bedanke mich bei dir.
Bis dann.
Crime History ist ein Podcast vom RBB, produziert von Bose Park Productions.